Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Die Sonne ist ja ein Stück weit aufgekommen jetzt und ja, das entspricht dem Lied, was wir eingangs gesungen haben. Ja, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das gibt uns Hoffnung und auf eine wunderbare Zukunft in der Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus. Und darum geht es heute. Aber jetzt, wir wissen das ja alle auch und fühlen das und leben das auch so. Wir leben noch in dieser Welt und müssen die Spannung aushalten, ja, zwischen dem schon jetzt, ja, leben wir im Reich Gottes, wegen der erfahrenen Rettung, aber die Vollendung steht noch aus. Und im Alten Testament, da gibt es auch schon diese Hoffnung, ja, im Psalm 27, Vers 13, ach, wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Lande der Lebendigen, dass dann zum Beispiel die Schlussfolgerung, die fehlt, ja, aber es ist eine gewisse Gewissheit schon da. Ja, ich darf euch einfach mal fragen, freut ihr euch auf die Wiederkunft? Ja, schön. Ja. Und es ist ja so, das Volk Gottes, ja, wir müssten eigentlich die glücklichsten Menschen auf dieser Erde sein. Ist teilweise auch so, ne? Ja, in dieser Welt. Aber die Ursache unserer Freude sind nicht die materiellen Dinge, auch nicht die Schönheit in der Natur, sondern die Ursache und die Freude unseres Glücks ist, dass wir erlöst sind, Erlöste. Und das können wir uns gar nicht genug einfach immer wieder bewusst machen, dass wir durch das Blut des Lammes erlöst sind. Unser altes Leben ist vergangen. All die Sünden sind durch das Blut Christi zugedeckt und wir haben, und ihr wird ihrer in Ewigkeit nicht mehr gedacht werden. Und das macht uns zuversichtlich und froh. Ja, Gott ist unser Vater. Jesus Christus schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Und der Heilige Geist ist tröstender Fürsprecher. Jesus ist als Erstgeborener in das Haus des Vaters gegangen und hat uns versprochen, dass er uns eine Wohnung bereitet. Und er hat uns die Verheißung hinterlassen, dass er wiederkommt. Von Heiko Grimmer, einige Ältere werden ihn vielleicht auch kennen, ja, hat diesen Satz geprägt, Jesus Christus ist der Wille Gottes in Vollendung, in dem, was er gesagt, gelebt und gepredigt hat. Ja, und das können wir einfach nur auch, oder ich denke, das ist ein gültiger Satz, der uns dazu gesprochen wird. Ja, ich lese jetzt den Predigttext, der steht in 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 11. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben, und Schwestern natürlich auch, ja, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könne. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages, natürlich auch Töchter. Wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis an. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollten. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Wer mit einer anderen Übersetzung als Schlachter mitgelesen hat, der wird einige Punkte finden, die sich darin anders ausdrücken. Ja. Wach sein, weil Jesus wiederkommt. Das ist auch mein erster Punkt. Was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder und Schwestern, habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde. Wir sind ja alle Menschen, das waren die Thessalonicher damals auch, die alles genau wissen wollten. Oder wollen auch, nicht? Wir wollen ja immer wieder genau irgendwo hineingucken und alles wissen. Und das ist wahrscheinlich auch verbunden mit der Sorge, dass wir vielleicht sonst nicht genügend vorbereitet sein können, nicht? Gerade wenn wir wissen, Jesus kommt wieder. Und wer den exakten Zeitpunkt kennt, wer die exakten Informationen auch hat, der kann sich auf den Termin besonders gut rüsten. Und vermutlich spielt in diesem Zusammenhang auch das entsprechende Zeichen. Die Hebräer wollen ja immer Zeichen auch haben. Oder Menschen auch, nicht? Das kann eine gewisse Rolle spielen. Und Jesus sagt aber auch in Matthäus 24, es werden Verführungen kommen, es werden falsche Christusse kommen, es gibt Kriege und Kriegsgeschrei und Katastrophen aller Art. Ja. Und wach sein bedeutet, wir können dies alles nicht vorhersehen, aber der Herr streitet für uns. In 2. Chronik 20, da ist so ein Beispiel auch, und das war auch im Missionsbrief von Haumanns drin, also 2. Chronik 20, da geht es darum, dass Josua vor einem großen Problem steht, eben die Feinde stehen mit einem großen Heer ihm gegenüber und er betet. 2. Chronik 20, 12, unser Gott, willst du sie nicht richten? Das denken wir manchmal heute auch, ja, bei vielen Begebenheiten. Ja, Herr, greif doch mal ein. Ja. Willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und das ist auch unser Ansporn, oder eigentlich Gottes Anspruch für uns, dass wir das tun, dass wir auf ihn unsere Augen richten. Und es ist eben auch immer eine Entdeckungsreise. Ja? Es ist so, als würden wir auf Entdeckungsreise gehen, wenn wir die Bibel erwartungsvoll lesen. Wir schlagen sie auf und hoffen, dass wir Hilfe und Trost und Zuversicht bekommen in dieser Zeit. Und der Heilige Geist zeigt uns und wird uns auch zeigen, wie es denn geht und wie es weitergeht. Um ein Leben zu führen, eine Lebensweise, wie sie Gott gefällt. Und das ist auch unser Lebensprogramm. Das sagt Paulus dann später auch im Thessalonicher Brief, nicht? Jagd der Heiligung nach. Unser Lebensprogramm heißt Heiligung. Denn ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Umso wichtiger ist es auch, dass wir bereit sind darauf. Darauf kommt es an, ja, auch und nicht auf einzelne Begleitumstände, sondern Paulus benennt es so, dass es auf die Art und Weise ankommt, wie Jesus kommen wird. Und da sagt er eben auch, ihr wisst das genau, er wird wie ein Dieb in der Nacht kommen. Und zwar, wir sollen als Christen natürlich nicht unbeteiligt sein, ja, an den Zeitereignissen, ja, was wir hören, was wir sehen, was wir erleben. Es gilt vielmehr der Aufruf Jesu, seht zu und erschreckt nicht, Matthäus 24. Es ist der Anfang der Wehen, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt Acht, erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Wichtig ist, dass wir mit unserem Herrn in Verbindung bleiben und stehen, da die Erlösung naht und soll uns der Blick auf den Kommenden gerichtet sein, so wie es in 2. Chronik auch steht. Und Petrus sagt ja auch, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wir erwarten vielleicht so einen Endzeitfahrplan, ja, den gibt es nicht. Ja, das haben wir nicht. Ja. Der bewirkt eher das Gegenteil als das, was wir erwarten. Der Blick wird gefangen genommen. Ja, jetzt habe ich mein Handy in der Jackentasche, aber wenn ich so auf das Handy gucke, da merke ich richtig, da wird mein Blick verengt. Ja. Wenn ich Nachrichten lese, da wird mein Blick verengt. Wir haben vorhin das schöne Lied gesungen, geh aus mein Herz und suche Freud. Da weitet sich dann der Blick so richtig. Ja. Und dann geht das Herz auf. Aber hier gucke ich hier rein und da denke ich, was ist das jetzt wieder? Unser Blick wird richtig gefangen genommen, ja, durch die Vielzahl an Tagesereignissen, die wir dort sehen und die möglicherweise als Endzeitereignisse Bedeutung haben könnten. Ja, das ist ja oft bei Christen auch so, dass sie dann schon sagen, das ist es. Ja, und damit eher von Jesus ablenken und durch die Informationen sozusagen über Zeiten und Stunden, dann wird sogar der Glaube angefochten. Der Tag des Herrn, der Tag Jahwes im Alten Testament, ist der Tag des Gerichts für die Ungläubigen und zugleich Heil oder Rettung für uns, die wir glauben, für die Gerechtgemachten. Jesus spricht vom Tag sogar des Menschensohns in Lukas 17. Bei seiner Wiederkunft wird er vom Himmel herabkommen, begleitet von mächtigen Engelscharen und sichtbar als Herr der Welt erscheinen. Gewaltig. Dann werden alle, die an Jesus Christus geglaubt haben, mit einem unvergänglichen Leib von den Toten auferweckt werden, die tot sind. Ja, gleichzeitig in einem Nu, in einem Augenblick werden die bei der Wiederkunft noch lebenden Glaubenden zur Unsterblichkeit verwandelt werden, auch in einem neuen Leib. Alle Glaubenden werden dann dem Herrn entgegengerückt werden. Das haben wir letztes Mal ja schon ein Stückweise gehört. Ja, ihm begegnen und ihn als den offenbaren Herrn der Welt im Triumphzug zur Erde begleiten. Ist das nicht ein wunderbares Wissen? Darüber wissen die Thessalonicher Bescheid. Paulus hat sie informiert und wir wissen spätestens seit heute Bescheid. Ja, denn wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt plötzliches Verderben. Und das kommt aus dem Himmel raus, für die einen zur Rettung und für die anderen zum Gericht. Und ja, wie die Wehen über eine schwangere Frau, und sie werden auf keinen Fall entfliehen. Die fliehen wollen, die können nicht fliehen, und die anderen brauchen nicht mehr zu fliehen, weil sie beim Herrn sind, weil sie mit dem Herrn auch sind. Ja, Thessaloniki, heute Thessaloniki, damals Thessalonich, ja, war eine römische Stadt, auch mit Sitz eines Prokonsuls. Und dort waren viele römische Soldaten stationiert, auch viele ehemaligen, ja, die es sich gut gehen ließen. Und vermutlich fühlte man sich deswegen auch so im Frieden und Sicherheit im römischen Reich, im großen römischen Reich. In Lukas lesen wir aber, und das kennzeichnet wahrscheinlich auch die Umwelt zum damaligen Zeitpunkt, Lukas 21, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Rausch und Trinkgelage und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbreche. Denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind, wacht aber zu aller Zeit betend, damit ihr imstande seid, all diesem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Und da gibt es Sicherheit. Bei Jesus sind wir sicher. Er hat es auch verheißen. Er ist unser Friede. Aber die unbekümmerte Gedankenlosigkeit der Menschen, ja, die sich nicht auf das Kommen des Diebs vorbereiten. Dieb in dem Sinne, Jesus ist ja kein Dieb, das ist ein Bild, ein Vergleich. Aber in diesem Falle ist er diesen auch ein Dieb, weil sie kriegen alles genommen. Es wird ihnen alles genommen. Ja, also die sich nicht vorbereiten, da äußert sich eben, das äußert sich in der Parole Friede und Sicherheit. Und es sind Menschen, die in ihren alltäglichen Freuden und Sorgen und Leiden so erfüllt sind oder von diesen Freuden und Leiden, dass sie sich um Gottes Handeln überhaupt nicht kümmern. Es interessiert überhaupt nicht, seine Mahnungen zu beachten. Sie wollen nichts wissen. Und das ist die Erfahrung auch immer, wenn man mit Ungläubigen spricht. Brauche ich nicht, will ich nicht. Ich habe genug. Ja. Aber die Vernichtung, sagt Paulus hier an dieser Stelle, oder das Verderben, ist die ewige Verdammnis. Und das ist eben kein Kinderspiel. Die nicht glauben, die keinen Glauben an Jesus Christus haben, werden ihn als Richter und nicht als Retter erleben. Der Friede und die Sicherheit muss von unserem Herrn kommen. Wir brauchen ein ungeteiltes Herz, ein Herz des Friedens. Und das bittet erstaunlicherweise, weil ich das sage, auch David für seinen Sohn. Herr, schenke meinem Sohn ein ungeteiltes Herz. Und das ist ein Herz des Friedens. Und das brauchen wir alle, ja, weil wir immer wieder auch Unfrieden spüren, ja. Ja, der zweite Punkt. Achtet auf eure Bestimmung. Wir sollen und wollen hoffentlich auch bewusst leben. Da sagt Paulus, aber ihr Brüder, seid nicht in Dunkelheit, sodass der Tag euch wie ein Dieb überfalle. Das Leben mit dem Herrn und sein Kommen gewinnt für die Thessalonicher und auch für uns, die wir glauben, eine neue Qualität. Es ist eine neue Lebensqualität, weil ihr Söhne des Lichts seid und Söhne des Tages. Das klingt ein bisschen merkwürdig, ne? Weil die Frauen dann wahrscheinlich sagen, wo sind wir denn in der ganzen Sache? Und ich habe das schon mal probiert, einfach zu vermitteln. Ja, das steht mehrfach, ja, auch von der Sohnschaft in der Bibel. Und das ist ein allgemeiner Begriff, der auch für Frauen gilt. Die Logik ist, im Himmel gibt es da keinen Unterschied mehr. Und deswegen sagt hier, in manchen Übersetzungen heißt es Kinder, weil eben Kinder allgemein sind, aber Kinder sind noch nicht mündig. Und ich glaube, das spielt hier eine Rolle, dass Söhne und auch Töchter, mindestens mit 14, mündige Bürger sind, religionsmündig, damals wie heute und auch damals im Römischen Reich, haben sie eine Tunika bekommen. Das heißt, sie sind voll aufgenommen in die Gesellschaft. Und Paulus bezeichnet es jetzt allgemein als Söhne des Lichts. Im Alten Testament wird oftmals auch von den Söhnen Israel gesprochen. Und das heißt nichts anderes als Israeliten. Die Zugehörigkeit ist damit gedacht, gesagt. Und das ist auch hier, man könnte auch übersetzen, ihr seid Lichtmenschen, ja? Wir gehören zum Licht, wir sind im Licht. Und ja, das ist so. Und wir gehören nicht der Nacht noch der Dunkelheit. Es ist in Thessalonich ein Wunder geschehen. Das muss man sich mal vorstellen. 3 Wochen Aufenthalt des Paulus, 3 Wochen Bibelschule sozusagen. Er hat das Evangelium verkündet, gründet eine Gemeinde und schon sind die Mitglieder versetzt von der Finsternis in das wunderbare Licht, so wie Petrus das ausdrücken würde. Phänomenal. Das würden wir uns auch heute wünschen, ne? 3 Wochen Bibelschule mit irgendwelchen, entweder mit Migranten oder mit anderen Personen, viel oder wenig, und schon sind sie von der Finsternis in das wunderbare Licht versetzt. Ja. Kinder des Lichts oder Söhne und Töchter des Lichts oder Lichtmenschen, weil Jesus das Licht der Welt ist. Ja, wir gehören zu ihm und dem gegenüber stehen eben die Söhne, würde ich fast sagen, der Finsternis. Ja? Die Macht der Finsternis hält sie gefangen. Und bei Jesus wissen wir ja auch, er hält uns auch fest. Er hält uns fest, wenn wir zu ihm gehören. Und Paulus sagt es einfach so, ja, vielleicht, ja, ihr seid alle seid ihr Söhne des Lichts. Da könnte man fast meinen, er schmeichelt den Thessalonichern, nicht? Wenn er sagt, ihr seid alle Söhne des Lichts. Ich hoffe, wenn ich euch jetzt sage, ihr seid alle Söhne des Lichts, dass ich euch nicht schmeichle, ja? Aber das ist eigens eigentlich für jeden Einzelnen in der Gemeinde hervorgehoben. Ihr alle seid Söhne, ihr seid Kinder des Lichts. Und das ist einfach ein wunderschöner Gedanke, eine Freude, wenn man weiß, hier sind alles Geschwister, die sich zusammengehörig fühlen oder wissen auch. Ja. Aber das ist natürlich so, wir sind immer noch Menschen, ja, noch nicht diese vollendeten, erlösten, ja, auch die Thessalonicher nicht, ja, dass sie nicht Kinder des oder Söhne des Lichtes sind in ihrem oder durch ihr Verhalten, sondern jeder, auch von uns, hat noch Schattenseiten, oder? Nein. Ja, und dieses Alle bezieht sich darauf, ja, dass wir in das Licht versetzt werden, nicht weil wir uns versetzen können, sondern weil Christus sein Heilswerk uns zugeeignet hat und uns zu einem Sohn und zu einer Tochter des Lichtes gemacht hat. Ja. Aber natürlich muss sich das auch in unserem Leben dann ändern und zeigen, dass wir das wirklich sind. Ja? Ihr seid Licht, könnte man sagen, also dann lebt auch nach dem Licht oder im Licht. Ja? Lebt auch so. Ja, es ist eine ewige Gewissheit, dass wir nicht in der Nacht und in der Dunkelheit sind. Jetzt schon. Aber es wird noch schöner. Am Ende der Offenbarung steht in Offenbarung 22,5, es wird keine Nacht mehr geben und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne, denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen in Ewigkeit, so wie es am Anfang oder im Anfang der Schöpfung einmal gedacht war. Ja, und deswegen sollen wir umso mehr wachen, solange wir noch hier sind, sagt Paulus, dann lasst uns also nicht auch schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Ja, was heißt das? Viele Menschen merken wahrscheinlich gar nicht, dass sie im Schlaf der Sünde sind. Das ist jetzt eine Übertragung. Ja, und deswegen werden gottlose Menschen, Nichtgläubige, auch überrascht, wenn der Tag des Herrn kommt. Ja, Paulus würde auch an anderer Stelle sagen, sie sind tot in ihren Übertretungen. Der Schlaf der Sünde ist ein geistlicher Tod. Wir sind geistlich tot, wenn wir nicht glauben. Also, wir müssen auch als Kinder oder als Söhne des Lichtes, des Tages aufpassen, dass wir nicht schläfrig werden. Geistlich träge, ja. Jeder muss wachsam sein und braucht deswegen auch den Aufruf, lasst uns wachsam und nüchtern sein. Auch im richtigen Sinne des Wortes nüchtern, also nicht unter Drogen, nicht alkoholisiert. Denn die schlafen, schlafen des Nachts und die Betrunkenen sind des Nachts betrunken. Ein einfacher Vers, aber schwierig. Ich weiß da jetzt auch nicht so recht, was man da jetzt mitmacht. Ja. Ich vermute, dass Paulus hier will, dass wir nicht das Ausgerichtetsein auf die Welt sehen, auch nicht in Ideologien oder in Drogen, damals gab es ja auch genügend Drogen, sondern Um das zu verstehen, denke ich, Bibel legt Bibel aus, schaut man in den Philipperbrief, Philipper 8, 4, Vers 8, da heißt es, da schreibt er, übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend, also irgendeine Fähigkeit auch ist, wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt, das, auch darauf seid ihr bedacht. Ja, und das ist wahrscheinlich auch gemeint, nicht zu schlafen, sondern eher zu sagen, was jetzt hilft mir der Herr und ich glaube an ihn. Und es geht hier um Selbstdisziplin. Wir müssen, um Wachstum zu haben, auch in einer gewissen Selbstdisziplin leben. Unser Denken muss Prioritäten setzen. Und Paulus sagt ja auch, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und das müssen wir bedenken. In allem, im Essen, Trinken, im Schlafen, im Gehen, im Liegen, im Arbeiten, im Ruhen. Ja, und das ist sehr wichtig. Ja, wir sind aber des Tages, und das dürfen wir uns immer wieder auch sagen, immer wieder auch sagen lassen, ja, und sollen nüchtern sein als solche. Er wiederholt sich hier auch, nicht? Die angezogen haben den Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Hier ist bei dem Brustpanzer des Glaubens auch die Liebe dabei, ne? Weil es unseren inneren Menschen auch betrifft. Und als Helm die Hoffnung des Heils. Der Hebräerschreiber schreibt, diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs, also in das Allerheiligste, hineinreicht. Und das ist das, was, um was es hier geht. Wenn wir keine Hoffnung haben, wenn wir Menschen sind ohne Hoffnung, dann vergehen wir. Das werden wir nicht lange aushalten. Ja? Das hat man immer wieder auch gesehen, wenn Menschen irgendwo im Gefängnis oder jetzt auch unter Verfolgung in Gefängnissen sind, wenn sie keine Hoffnung haben, das geht nicht gut. Ja. Es ist auch die Hoffnung, die in den Himmeln aufbewahrt ist. Das ist eine großartige, eine weite Hoffnung, dass wir die Hoffnung auf den Himmel haben. Weil Gott uns nicht zum Zorn gesetzt hat, sondern in den Besitz des Heils zu kommen, durch unseren Herrn Jesus Christus gegeben hat. Und das ist was Großartiges. Dieses, was hier steht, der Besitz, das Eigentum, nicht das, was uns zugeeignet wird. Wir haben es. Das kommt aus dem Deutschen, kann man leicht drüber lesen. Ja? Besitz, wir besitzen dieses Heil. Und wir müssen auch uns ausstrecken, dass wir danach leben. Ja? Allerdings, wir merken das, wenn wir länger Christ sind, nicht mehr, ja, dass wir merken sofort, dass auch die Bekehrung eine Entfremdung von der Welt bringt. Das merkt jeder und das sind viele auch vorsichtig. Die Bibel sagt ja auch, überlegt die Kosten. Es kostet uns was. Die Bekehrung entfremdet uns von der Welt hier. Und wir sind Fremdlinge und wir sind auf der Durchreise hier in dieser Welt. Und das müssen wir uns immer und immer wieder neu vergegenwärtigen. Über die Übrigen wird sich Gottes Zorn entladen. Und eben am Ende dieser neutestamentlichen Heilszeit, ja, wird Gott in machtvoller Weise auch diesen Lauf dieser Weltgeschichte eingreifen. Ich wünsche mir das manchmal heute, ja. Herr, greif ein. Ja, aber ja, er hat seine eigene Zeit. Dass der Tag seines Erscheinens wird von gewaltigen Katastrophen begleitet werden. Und ja, das muss uns nachdenklich machen. Ja, und ob wir wachen oder schlafen, Das heißt also, in dem Falle ist dieser Schlaf auch der Todesschlaf, ja, im Tode. Ob wir eben tot sind oder ob wir lebendig sind, wir werden zugleich leben, wenn er wiederkommt. Wir werden zugleich leben. Das hat Paulus auch schon mehrfach auch im vorhergesagt. Ja. Und letzten Endes salopp, niemand kommt zu kurz. Niemand, der glaubt, wird zu kurz kommen. Das hat Paulus den Thessalonichern klar gemacht. Und darum ruft einander auf. Und einer baue den anderen auf. Wenn wir selber da niederliegen, dann können wir das nicht. Ja? Da hoffen wir, dass ein anderer das macht. Das brauchen wir alle. Ja? Ich glaube, hier sitzt niemand, der sagt, brauche ich nicht. Ja? Baue den anderen auf. Und er sagt es ja auch, das machen die Thessalonicher, so wie er auch tut. Und wir leben, wir müssen es einfach uns bewusst machen, wir leben in der Nacht der gegenwärtigen Welt so, als wäre es bereits Tag. Oder? Wir werden von den biblischen Werten geleitet, in unserem Alltag, in unserem Leben, hoffentlich. Und es sind Werte der neuen Welt Gottes. Ja? Wir sind nicht fokussiert auf uns selbst, hoffentlich, sondern wir fragen und prüfen auch viele Dinge, ob wir im Willen Gottes sind. Und das ist nicht die Summe der Einzelanweisungen in der Bibel. Natürlich, seid dankbar in allen Dingen, betet ohne Unterlass und so weiter. Steht auch alles im Thessalonicher Brief drin. Ja, nein, es ist nicht die Summe der Einzelanweisungen, sondern es ist das, was in Matthäus 22 steht. Nicht? Der Wille Gottes ist vielmehr der Ruf in die Nachfolge Christi. Nicht? Gott lieben und den Nächsten wie sich selbst. Und das ist gar nicht so einfach. Ne? Ich wiederhole den Satz nochmal vom Heiko Grimmer. Jesus Christus ist der Wille Gottes in Vollendung. Daran sehen wir, was der Wille Gottes ist, wenn wir auf ihn schauen. In dem, was er sagt, was er gesagt hat, was er gelebt hat und was er gepredigt hat. Ja. Also, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer ziemlich schlimmen Zeit leben. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören, wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht Gebrauch davon. Das waren nicht meine Worte, das war die Übersetzung von NGÜ aus dem Epheserbrief und aus dem Kolosserbrief, die ich hier zusammengefasst habe. Amen.